Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Hallo liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute habe ich wieder mal keinen Gast, sondern tatsächlich spiele ich euch einen Podcast vor, wo ich selbst Gast war, zusammen mit meinem ehemaligen Professor, bei dem ich meine letzte Abschlussprüfung gemacht habe. Und hört doch einfach mal rein, ein lokaler Wirtschaftspodcast in Bamberg.
Künstliche Intelligenz hat die Prozesse in der Wirtschaft revolutioniert und neue Geschäftsmodelle hervorgebracht. Darauf reagieren Unternehmen und Hochschulen, die den Studierendennachwuchs auf die veränderte KI-gestützte Arbeitswelt vorbereiten. Dass dabei Campus und Company Praxis und Theorie voneinander lernen können, beleuchten wir heute an einem erfolgreichen Beispiel.
Und damit herzlich willkommen zu BAMTalk, deinem Podcast zum Wirtschaftsstandort Bamberg mit
Michaela
und Lennart. In unserem Podcast sprechen wir mit Bamberger BürgerInnen und Schlüsselpersonen der Bamberger Wirtschaft.
Denn davon sind wir überzeugt, wir brauchen einen Wettbewerb um die besten Ideen für Bamberg und auch deshalb kooperieren wir mit dem Wirtschaftsclub Bamberg, dem regionalen Netzwerk für Entscheider, in dem sich Innovation und unternehmerisches Handeln ergänzen. Unsere Gäste heute sind Herr Professor Dr. Andreas Henrich, Professor für Medieninformatik und Dekan an der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik der Uni Bamberg und Thomas Oettinger, geschäftsführender Gesellschafter der Marcapo GmbH aus Bamberg. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke schön.
Lieber Thomas, fangen wir bei dir an. Wie sieht denn dein Geschäftsmodell bei der Marcapo GmbH aus und wie hat sich das durch KI in den letzten Jahren eigentlich verändert?
Also wir sind ein Marketing-Technologie-Unternehmen. Wir arbeiten für große Konzerne wie zum Beispiel Stihl, eine Wella, eine Ergo, eine Axe, also große Konzerne, die regionale Vertriebspartner haben. Und die unterstützen wir mit Marketing-Technologie über ein Marketingportal, worüber diese Vertriebspartner ihre Online- wie Offline-Werbemaßnahmen bestellen können, individualisieren können, schalten können und sozusagen sich präsentieren können in ihrem lokalen Bereich. Das ist unser Geschäftsmodell. Das machen wir mit viel Technologie, aber auch mit vielen Services, die diese lokalen Partnern als auch die zentralen Marken unterstützen, ihre Marke besser in den Vorort zu bringen über ihren lokalen Vertriebspartner. Das machen wir schon seit 2003. Sind sozusagen Bamberger Jungs, die in der Geschäftsleitung sind. Das heißt, wir haben alle in Bamberg studiert. Ich durfte sogar auch beim Andreas meine allerletzte mündliche Prüfung machen, 2001. Die Frage war ja, wie hat unser Geschäftsmodell sich durch KI verändert? Die ganzen Mediakanäle sind komplizierter geworden. Also früher, so in den Nullerjahren, hat man so eine Anzeige, ein Großplakat, vielleicht einen Flyer, vielleicht noch ein Mailing gemacht. Jetzt muss man sich über TikTok-Ads, über Instagram-Ads, Facebook, Google Searches, PMAX-Kampagnen, was auch immer sich Gedanken machen. Also es ist total komplex geworden. Seit 2000 haben wir ein Projekt, was auch schon live ist, damit der lokale Partner über eine analytische KI eine Werbeplanung bekommt. Das heißt, es gibt dann ich habe so und so viel Budget für das Quartal. Diese Themen sind für mich interessant. Das ist mein Vertriebsgebiet. Und dann drückt er auf den Knopf und hat dann innerhalb von wenigen Sekunden 11 bis 12 eine in einem Gantt-Diagramm dargestellt, wann soll er welchen Mediakanal schalten, mit welchem Thema, zu welchem Zeitpunkt. Und dann mit einem weiteren Knopf bestellt er das einfach durch, individuell mit seinem Bild, seinem Logo, seinen Texten, abhängig davon, was ihm die zentrale Marke zur Verfügung stellt. Also das war der ganz, ganz große Wurf, wie unser Geschäftsmodell sich geändert hat, weil wir gemerkt haben, die Leute haben immer weniger Zeit, sich mit diesen wirklichen werblichen Themen auseinanderzusetzen, und dann haben wir ihnen Tools zur Verfügung gestellt. Und da gibt es natürlich noch viele, viele andere Tools, die wir im KI-Bereich einsetzen. Wie machst du deine Facebook-Post, und dann hast du halt auch einen Marken-GPT, der dann sozusagen den Text für ihn dann macht, wenn er das anständig brieft. Oder er kann über unser Portal mit einem Chatbot KI-gestützt Fragenstellungen geben oder Einsatz von WhatsApp-Chatbots, wo der Endverbraucher sagt, Mensch, bräuchte das und das, hast du es auf Lager, und ihr habt die und die Frage, und dann antwortet eine KI für ihn. Und wenn die nicht mehr weiter weiß, dann geht natürlich das weiter an den jeweiligen Händler, Handwerker, wie auch immer der lokale Partner ist. Also es hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Vorher hat man das alles manuell machen müssen. Und das liegt einfach daran, dass die Zeit sehr schnelllebig ist und die Menschen vor Ort auch durch gesetzliche Bedingungen immer weniger Zeit haben für das Thema Marketing.
KI, das hört man ja immer wieder, wird Arbeitsplätze verändern oder auch ersetzen. Wie war das bei euch? Habt ihr dann tatsächlich Stellen verloren oder habt ihr eher aufgebaut? Ihr habt ja 250 Mitarbeiter?
220, ja. Also wir haben gar keine Stellen verloren, es sind eher mehr geworden. Also seit 2020, da waren wir so 200, ne, 190, also 30 Leute dazugekommen. Wir haben aber auch viel mehr Kunden dazu bekommen. Also die Stellen haben sich geändert, also mit was sich Menschen beschäftigen, aber nicht so, wie sich das, sag mal, die Horrorszenarien sind, dass man was ganz anderes macht, sondern es wird halt mit KI-Sachen unterstützt und natürlich hat unser Geschäftsmodell sich geändert, weil wir auch natürlich KI-Projekte dadurch verkaufen. Und dadurch wird auch mehr Umsatz gemacht.
Und das heißt ja natürlich auch, wenn sich die Praxis derart verändert hat, dass sich auch die Lehre dem anpassen muss. Das heißt, ich gucke mal auf deine Seite, Andreas. Was heißt es denn für die Lehre? Was lernen die Studierenden, womit sie dann zum Beispiel in solche Unternehmen einsteigen können?
Ja, das ist eine absolute Herausforderung, weil natürlich immer wieder auch Inhalte dazukommen sozusagen. Aus unserer Sicht ist es eben nicht so, dass KI-Kompetenzen dann andere Dinge im großen Stil ersetzen werden, sondern wenn man KI betreibt, wenn man KI-Anwendungen gestalten will, dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man ein entsprechendes Fundament hat, dass man auch Dinge einschätzen kann. Wir haben ja auch die Diskussion im Bereich der Softwareentwicklung, wo gesagt wird, ja, kann man da nicht sehr viel mit KI mittlerweile machen? Ja, man kann sehr viel mit KI unterstützen, die Produktivität der Einzelnen erhöht sich sicherlich, aber die Architektur zu machen, das Ganze zu testen, das Ganze auf den konkreten Anwendungsfall zu optimieren, das sind natürlich Herausforderungen, die bleiben und wo die KI auch unterstützen kann, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man dann nicht mehr die kritische Reflexion dazu hat, wenn man auch nicht die Lösungen von KI sich anschauen kann, dann wird's problematisch.
Das stelle ich mir tatsächlich total anspruchsvoll vor. Wenn ich jetzt einen Code habe, den eine KI ausgespuckt hat und jetzt ist meine Aufgabe als Mensch zu gucken, ich habe hier 20 neu generierte Codeschnipsel, die irgendwie funktionieren, aber dann plötzlich fällt das Programm auf die Nase und jetzt soll ich das debuggen. Das stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor, dann einen Überblick zu haben über was weder ich noch einer in meinem Team entwickelt hat. Ich kann ja niemanden fragen. Ich kann die KI ja nicht fragen, was glaubst du, woran das jetzt hängt?
Absolut, absolut. Also ein kleines Beispiel dazu. Ich hatte neulich die Situation, dass ich einfach für die Veranstaltung Algorithmen und Datenstrukturen, die ich halte, ein Beispiel machen wollte, wie man einen Sortieralgorithmus einfach variieren könnte. Und dann war ich, um ehrlich zu sein, auch zu faul, das jetzt runter zu coden. Und ich habe dann der KI gesagt, kannst du mir mal diese Variation von Merge Sort so und so in C programmieren? Und dann habe ich mir das angeguckt und erst dachte ich, oh, ist doch ganz erstaunlich. Gucke ich nochmal hin, denke, da ist eine Endlosschleife drin. Das wird nie funktionieren, weil er die Abbruchbedingungen von der Rekursion falsch gesetzt hat. Dann habe ich mir gedacht, naja, das sage ich ihm jetzt mal. Und dann sagt er mir tatsächlich, also dann habe ich das da wieder zurückgegeben, habe gesagt, ja, sieht ja schon ganz gut aus, aber ist da nicht eine Endlosschleife? Dann kommt tatsächlich als Antwort, ah, tatsächlich, wichtiger Hinweis. Ja, und stimmt auch. Da ist eine Endlosschleife drin. Man könnte das so und so umprogrammieren. Nur habe ich mir dann natürlich gedacht, ja, und was ist jetzt, wenn jemand diese Software automatisch generiert hat, nicht draufschaut? Diese Software wird irgendwo eingebaut, wie sie vielleicht nur selten zum Einsatz kommt. Es wird nicht vernünftig getestet und dann läuft das Ding irgendwo in einer kritischen Situation in der Endlosschleife. Das heißt, genau diesen Punkt hat man. Natürlich wird die KI sich da auch weiterentwickeln. Die nächste Version von der KI baut vielleicht nicht mehr diese Endlosschleife ein, aber sie hat andere Probleme. Und deshalb ist es für uns natürlich extrem wichtig in unseren Studiengängen. Und das Programm reicht ja von Wirtschaftsinformatik-Studiengängen über Informatik-Studiengänge zu angewandten Informatik. Und wir haben im Bachelor mittlerweile auch einen Studiengang KI und Data Science, weil wir eben denken, dass KI ganz wichtig immer mit Data Science kombiniert werden muss, weil Daten sind die Grundlage von KI. Und um KI auch zu verstehen und kritisch nutzen zu können, auch weiterentwickeln zu können, ist eben Data Science ein ganz wichtiger Bereich. Aber in diesem Portfolio von Studiengängen müssen wir eben jetzt in unterschiedlichen Gewichtungen KI-Kompetenzen einbauen, müssen aber aufpassen, dass wir sozusagen nicht auf der falschen Seite vom Pferd wieder runterfallen. Wir könnten zu wenig KI machen, aber wir müssen eben tatsächlich auch die Grundkompetenzen da weiter fördern, auch um KI zu verstehen und zwar auf einem Niveau zu verstehen, was unsere Studierenden dann am Ende haben sollten, muss man natürlich auch die mathematischen Grundlagen verstehen. Man muss verstehen, dass ein generatives KI-Modell überhaupt nicht weiß, was Sprache ist im Sinne von Sprachwissenschaftlern und muss verstehen, welche Modelle dahinter sind, wie das trainiert werden kann. Und das versuchen wir natürlich im Studium umzusetzen und zu integrieren, dass die Leute also in die Lage versetzt werden, dass sie wirklich in Systemen denken können. Und Software-Systeme sind ja heute nicht mehr, ich setze mich hin und fange im Editor an, was zu programmieren, sondern Software-Systeme sind ja, ich muss erstmal natürlich Anforderungen erfassen, ich muss erstmal gucken, was brauchen denn die Nutzerinnen und Nutzer überhaupt, und dann muss ich aber auch wissen, was für Komponenten gibt's denn. Wie kann ich denn eine Architektur bauen, in der ich faul sein darf, weil ich relativ wenig selbst entwickeln muss. Aber genau diesen Glue-Code, den muss ich dann eben entwickeln können. Da muss ich die Dinge zusammenbringen können, vielleicht auch unterstützt von KI, und muss dann auch in der Lage sein, mit Nutzerinnen und Nutzern zu reden und herauszufinden, ist das denn das, was ihr braucht? Hilft euch das wirklich? Wie ist die User Experience? Damit wir nicht eine technisch tolle Lösung macht, die aber leider das Problem, das die Leute haben, nicht löst.
Also erstmal muss ich sagen, Andreas hat da zu 100% recht. Das sind genau die Kompetenzen, die es braucht. Wir haben auch einige in der Ausbildung, die in der IHK-Prüfung gerade in dem Technologiebereich machen. Da sind wir noch weit nicht drin, dass die überhaupt in die Richtung denken, sondern da wird halt gecodet. Aber das Briefing, wie er eben auch erzählt hat, wie briefe ich denn diese KI? Also was sind die Anforderungen, dass ich auch das richtige Ergebnis kriege? Das sind die Kompetenzen, die man in der Zukunft braucht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da schon gut auf dem Weg sind und auch unsere Softwareentwicklungsabteilung gut mitgenommen haben, auch wenn es da große Widerstände gibt. Also wo man gar nicht vermutet, so der klassische Techie, das so, ja, du musst eigentlich da drauf springen und dann, oh Wahnsinn, was da geht. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern da gibt's sehr, sehr viele Vorbehalte, weil nämlich dann gleich gesagt wird, ja guck mal, da ist ein Fehler im Code, guck mal, habe ich jetzt da mehr Aufwand. Und ja, und wir wissen, wie der Andreas auch gesagt hat, in den nächsten, ja sag mal, 12 Monaten ist diese Technologie, diese KI-Technologie, ja, Meilen weiter, und dann werden diese Fehler vielleicht nicht mehr so einfach zu finden sein, aber dann vielleicht auch immer noch drin sein, ja. Also in Kooperation haben wir das noch nicht gemacht. Wir machen sehr, sehr viel mit der Universität, aber die Softwareentwicklung wird 100% bei uns gemacht, außer die analytische KI. Da haben wir uns beteiligt an einem analytischen KI-Unternehmen, ein Data Science-Unternehmen, die im Prinzip sich darauf spezialisiert haben. Und da haben wir Schnittstellen zu diesem Unternehmen, die im Prinzip diese Werbeplanungsinformationen, die Rohdaten uns geben, und wir verarbeiten die bei uns in der Software.
Also die Studierenden haben einen Einsatz bei Marcapo, stellen fest, was es da für Herausforderungen gibt, und wie reagierst du in der Lehre darauf?
Wir sind schon sehr daran interessiert, dass im Studium die Dinge sehr praktisch sind. Natürlich versuchen wir auch, sie so zu gestalten, dass da Grundlagen gelegt werden, Kompetenzen gelegt werden, die nicht so schnell veralten, also kein reines Toolwissen. Da kommt dann auch Praxis dazu. Wir haben immer Übungen, wir haben Projekte an der Uni, aber das ist natürlich in einem kleineren Maß. Das heißt, wenn unsere Studierenden da in einem Unternehmen das noch sehen, wie das in the wild sozusagen funktioniert, wie das dort im Team entwickelt werden muss, auch zum Teil sehen, wie klein der eigentliche technische Teil bei Arbeiten oft ist, dass es eben mehr darum geht, wie kann die Lösung im Kontext funktionieren und sowas. Das ist natürlich eine ganz wichtige Ergänzung. Der Hauptbenefit, der aus der Existenz der Uni Bamberg mit der Fakultät Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik für die Region entsteht, ist schon, dass Absolventinnen und Absolventen von uns in die Unternehmen hier gehen. Das ist sozusagen der Haupt-Know-how-Transfer. Daneben gibt es natürlich auch einen Know-how-Transfer direkt in kleineren Projekten. Das ist aber wirklich ein viel kleinerer Teil. Und dann gibt es eben auch diese Situation mit Abschlussarbeiten. Da sage ich aber ganz deutlich, da haben wir auch ein gewisses Problem. Und ich habe da immer persönlich das Problem, dass ich sage, so, wenn jetzt ein Student eine Abschlussarbeit schreibt, dann ist das eine Prüfungsleistung, die ich als solche bewerten muss. Dann ist das nicht meine Leistung. Dann kann ich nicht hergehen und kann sagen, ja, aber ich will, dass das Unternehmen viel davon hat, und deswegen gehe ich da rein und supporte den Studierenden ganz anders, als ich das eigentlich im Sinne der Prüfungsleistung tun sollte. Und irgendwo müssen dann Unternehmen auch mal damit zurechtkommen, dass Studierende, die eine Abschlussarbeit schreiben, eben keine 1 bekommen, sondern dass es eher im mittleren Feld liegt und dass das nicht so toll ist. Und es gibt vor allem ja auch viele Vortragsformate, in denen wir einen Austausch haben. Es gibt Praxisvorträge von Unternehmen bei uns in Lehrveranstaltungen. Es gibt viele Dinge. Von daher ist das ein sehr, sehr vielschichtiges Geflecht, in dem sich das auch gegenseitig befruchtet, und wo wir wirklich sehr, sehr froh sind. Ich kann das ja über einen gewissen Zeitraum jetzt beobachten, dass in Bamberg wirklich die IT-Szene in den letzten 20, 30 Jahren natürlich enorm gewachsen ist, enorm auch an Qualität, an Professionalität, sage ich einfach mal so brutal, zugenommen hat. Und von daher ist das eine ganz tolle Entwicklung, wo wir auch sagen, ja, vielleicht hat die Uni ein klein bisschen auch dazu beigetragen,
schon ein bisschen, dass das mehr, so denke gekommen ich, ist.
Es gibt ganz viele Varianten, ganz viele spannende Formate, klar. Und Unternehmen müssen verstehen, dass ich die Studierenden dann auch betreuen muss, wenn ich solche Projekte habe, dass ich Zeit einsetzen muss. Aber da lerne ich die Menschen ja dann auch gut kennen, wie wir aus den Unternehmen wissen. Und jetzt schauen wir nochmal auf diese Fachkräfteanwerbung, die damit stattfindet. Was du ja, Andreas, auch gesagt hast, ist einer der Hauptbenefits. Wen hast du denn, Thomas, in deinem Unternehmen eingestellt? Also welche Berufe gibt's? Wie heißen die? Was können Einsteiger da machen? Wie sieht das aus?
Also aktuell sind wir zwischen 9 und 12 Werkstudenten im Technologiebereich, die wir also sozusagen aus der Fakultät vom Andreas auch rekrutieren. Da tun wir auch relativ viel für, weil wir haben auch so einen Standort direkt auf dem Campus, sodass sie eigentlich so nach dem Mittagessen dann ihre Arbeit dann bei uns machen können und dann wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich würde sagen, ein signifikanter Anteil unserer Technologie kommt aus der Universität Bamberg. Ich kann das jetzt prozentual gar nicht so richtig sagen, aber der ist signifikant groß, weil wir einfach auch sehr, sehr viel tun. Also das heißt, wir sind auch bei jedem Karrieretag an der Universität. Wir sponsern das Deutschlandstipendium der WIAI. Wir tun Sachen in die Erstsemestertaschen rein. Wir sponsern den besten Bachelorabschluss jedes Jahr. Wir haben Praxispatenschaften. Wir machen Studentenevents wie Spikeball-Turniere, Spieleabende, Bockbieranstich, Stadtführung, also das heißt, also um natürlich auch die Studenten auch an unsere Marke, an die Macapo auch ranzuführen, um auch zu sagen, hey, wir sind ein potenzieller Arbeitgeber und da muss man natürlich was tun. Es reicht nicht zu sagen, die Uni ist bei uns hier, da wird schon was abfallen, sondern man muss tatsächlich für die neuen Fachkräfte auch was machen. Und natürlich auch die Abschlussarbeiten, ja, das ist so, dass die natürlich prüfungsrelevant sind. Aber die haben auch schon Relevanz auch fürs Unternehmen. Man muss die auch betreuen. Also das ist nicht so, dass das nicht aufwendig wäre. Aber das sind oftmals auch, da kommen auch Impulse, die man auch vorher nicht hatte. Weil das einfach eine andere Denkweise ist. Weil wenn jemand halt so 5 bis 10 Jahre im Unternehmen ist, der denkt natürlich so, wie man halt immer gedacht hat. Und das befruchtet unser Unternehmen schon sehr, sehr stark.
Kurze Nachfrage, wie viele Frauen sind es ungefähr? Wie hoch ist der Frauenanteil prozentual?
Bei uns im Unternehmen 60%, im Technologiebereich liegen wir weit unter 60%.
Wieso sind es bei euch 60%? Was ist bei euch anders?
Ja gut, wir haben ja nicht nur den Technologiebereich, es sind so 80 bis 90 Personen, die im Technologiebereich arbeiten. Und bei den 220 habe ich natürlich auch Leute, die als Werbeberater arbeiten, die im Projektmanagement tätig sind, die vielleicht auch, wir haben eine 12-Mann-Kreationsabteilung, also die in Werbeagenturleistung hat, natürlich alle Verwaltung, Druckvorstufe, das sind alles Dinge, die zwar technisch orientiert sind, aber tatsächlich scheinbar mehr Frauen auch anziehen.
Das ist ja auch für uns ein ganz spannendes und ganz wichtiges Thema. Wir sind mehrfach ausgezeichnet worden für die sehr gute Arbeit im Gleichstellungsbereich. Wir haben eine Frauenquote von ungefähr 30% in der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik, was wirklich einmalig ist. Normalerweise sind Informatikfakultäten unter 20% angesiedelt an der Stelle. Und das ist aber auch Ergebnis harter Arbeit, wo viele Kolleginnen und Kollegen sich auch seit Jahren, Jahrzehnten engagieren. Und es ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir Studiengänge tatsächlich auch so designen. Mit Informatik, angewandter Informatik und im Masterstudiengang haben wir dann zum Beispiel auch Angebote Computing in the Humanities, die sich ganz bewusst an Leute richten, die einen Bachelorabschluss in der Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft haben und die dort eben einerseits Informatikkompetenz dazu bekommen und andererseits auch die Verbindung. Und wir erleben, dass gerade die Studierenden und dann auch die Absolventinnen und Absolventen aus diesem Studiengang in der Region auch sehr beliebt sind. Also sehr viele von denen kommen dann hier in der Region in entsprechende Jobs, auch an Schnittstellen zwischen Technologie und Anwendungsfeldern, die gar nicht so typisch sind im Dokumentenmanagement, in Verwaltungsprozessen, aber auch tatsächlich im Museumsbereich oder im Kulturbereich und sowas. Uns als Universität und als Fakultät wird oft gesagt, ja, Fachkräftemangel und wir brauchen mehr gut ausgebildete Leute. Und was dabei manchmal vergessen wird, ist, wir können natürlich auch nur die Studierenden ausbilden, die zu uns kommen. Und in den Rahmenbedingungen einer Universität, in denen wir arbeiten, haben wir zum Beispiel sehr, sehr beschränkte Mittel fürs Studiengangsmarketing. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir gezielt mit Unternehmen zusammenarbeiten und wo Unternehmen uns auch Geld geben, damit wir eben auf Social Media präsenter sein können, damit wir Kampagnen, die wir ja auch mit euch gemacht haben, fahren können und damit wir wirklich sozusagen dafür sorgen, dass unsere Studiengänge auch bekannt werden und dass sie attraktiv sind. Und nur wer anfängt zu studieren, kann das Studium irgendwann abschließen und dann eben den Unternehmen der Region und darüber hinaus zur Verfügung stehen. Von daher ist das für uns auch ganz wichtig, dies in diesem Prozess von der Werbung für Studierende bis hin zu eben Karrieretag, Übergang dann in das Berufsleben zu sehen.
Es braucht jedes Unternehmen. Also es gibt es nicht mehr so wie früher zu sagen, ich brauche gar keinen mehr, der so ein technisches Know-how hat, ja, oder zumindest ein Verständnis dafür. Nach meiner Meinung ist es der wichtigste der Studienzweig überhaupt, den es überhaupt braucht für die Zukunft.
Also sehr schön, dass ihr uns beide da habt teilhaben lassen an diesem reichhaltigen Feld. Du hast gerade gesagt, es ist einer der wichtigsten Studiengänge überhaupt, die es gibt. Und wir haben jetzt verstanden, dass Unternehmen in der gesamten Breite in der Region tatsächlich Einsatzfelder für Studierende haben, dass Studierende das Glück haben, hier an der Uni zu sein mit einem breiten Netzwerk an Unternehmen und dass ihr beide heute, wir haben ja die Serie Campus und Company genannt, tatsächlich kongenial erklärt habt und ergänzende Perspektiven gezeigt habt, wie diese Zusammenarbeit funktionieren kann.
Wir werden häufig mal gefragt, warum ist denn unser Standort überhaupt in Bamberg? Also Bamberg in der Region. Und es liegt natürlich, klar, weil wir selbst dort ausgebildet wurden und wir die Stadt lieben und natürlich aber auch dadurch auch, auch Nachwuchs auch hier an der Stadt haben. Weil da kommt man normalerweise, wenn man über Bamberg spricht, sagen wir in Deutschland, ich bin viel unterwegs, dann ist Bamberger Reiter, vielleicht Bamberg Basketball. Ja, und das war's dann auch schon. Und eine schöne Altstadt. So, das ist so das, was so hängen bleibt. Aber dass wir eigentlich die größte Wirtschaftsinformatik-Fakultät oder technische Fakultät in Bayern haben, wissen die meisten nicht. Und das ist ein Grund, warum wir hier sind.
Klasse. Das führt uns zur Frage, was denn die Stadt andererseits eigentlich noch tun kann, um das zu honorieren, um das zu fördern und zu unterstützen. Also wenn ihr beide einen Wunsch an den Bürgermeister der Stadt Bamberg richten dürftet, was wäre denn das, Thomas? Was würdest du sagen?
Also mein großer Wunsch ist, dass wir das Stadtmarketing auch von der Stadt hin weiterhin mit großem Geld unterstützen, weil das macht diese Stadt lebenswert. Das zieht Leute in die Stadt, Studierende als auch Menschen, die hier arbeiten wollen. Und so wird die Zukunft dieser wunderbaren Stadt auch gesichert durch die ganzen Feste und Aktivitäten, die das Stadtmarketing macht.
Vielen Dank. Andreas, was würdest du sagen, was wünschst du dir für die Uni, für deine Studiengänge?
Für uns ist sehr wichtig, dass die Universität als Teil der Stadt wahrgenommen wird, dass sie ganz klar in den Köpfen drin ist. Und was aus unserer Fakultät ein Wunsch ist, ist einfach, dass stärker noch wahrgenommen wird tatsächlich, dass wir hier eine sehr große Fakultät für Wirtschaftsinformatik, Informatik, angewandte Informatik in der vollen Breite mittlerweile haben. Wir sind jetzt gewachsen von ursprünglich Anfang der 2000er waren wir 3, 4 Professuren. Thomas kennt das noch. Und mittlerweile sind wir 34 Professuren. Und wir können damit wirklich ein unheimlich breites Themenspektrum abdecken. Wir haben über 1800 Studierende in der Fakultät. Das sind einfach Dimensionen, wo dann oft auch Leute von anderen Standorten, größeren Städten sehr überrascht sind, wenn wir ihnen diese Zahlen nennen. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass das in Bamberg auch noch nicht so richtig bekannt ist, was für eine breit aufgestellte, gut ausgestattete, große Fakultät im Bereich Wirtschaftsinformatik, Informatik da jetzt in Bamberg existiert. Und das fänden wir einfach toll, wenn das stärker allgemein bekannt ist in den Köpfen. Klar ist, dass wir eben ein guter Standort auch sind, um hier informatische Studiengänge im breitesten Sinne zu studieren und dann eben auch davon zu profitieren als Unternehmen.
Also zweimal Wünsche quasi an die Vermarktung und die Wahrnehmung seitens der Stadt. Dann schicken wir die Fragen gleich mal direkt an unseren zweiten Bürgermeister. Ich bin schon sehr gespannt, was er uns antwortet. Oh, der heiße Draht klingelt. Das ist er bestimmt. Hallo, Herr Glüsenkamp.
Hallo, ihr beiden, und danke für die Diskussion. Ich freue mich, dass ich mich wieder einschalten kann. Bamberg ist tatsächlich einer der KI-Standorte Deutschlands. Und ja, das stimmt. Das ist in Bamberg noch nicht in der Breite bekannt. Aber ich bin sehr dankbar, dass auf der einen Seite die Fakultät selbst sehr viele Anstrengungen unternimmt für Vernetzungsformate, um das noch mehr auch in die Köpfe zu bringen. Und Ich denke, dass das Stück für Stück jetzt gerade mit dem Wachstum der neuen Lehrstühle, die zuletzt auch dazugekommen sind, dazu führen wird, dass es einfach immer präsenter wird, weil unsere Stadt ist ja eine wundervoll attraktive Stadt. Viele dann auch hier bleiben und das, was sie mitgenommen haben von der Arbeit an der Uni, dann auch hier Raum greift in den Netzwerken und in der Stadt selber. Und dass deshalb dieses Label, was wir haben, dass wir eine KI-Stadt sind, noch stärker auch in praktischen Anwendungen dann sichtbar wird. Dass wir diese Netzwerkarbeit unterstützen, das tun wir an ganz, ganz vielen Stellen. Stadtmarketing ist ein Beispiel dafür. Aber es gibt darüber hinaus weitere Formate, Vereine, Verbände, Engagierte, die sich darum bemühen, den Standort Bamberg und das, was in Bamberg läuft, auf dem Feld der KI, aber nicht nur darzustellen, und auch voranzubringen. Und ich merke das sehr, sehr oft, wenn ich auch außerhalb von Bamberg unterwegs bin. Natürlich, der Bamberger Reiter ist bekannt, das alte Rathaus, aber oft haben die dann auch etwas darüber hinaus noch gehört. Und dann frage ich, woher wissen sie das denn? Und das sind dann Netzwerke und Botschafterinnen und Botschafter dieser Stadt, die auf sehr, sehr unterschiedlichen Feldern wirken. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auch das Gefühl des Stolzes haben, in dieser Stadt leben und arbeiten zu dürfen und das auch in die Republik raustragen. Und dann werden die Dinge bekannt.
Vielen Dank, lieber Jonas. Es ist immer eine Gemeinschaftsarbeit, die Dinge bekannt zu machen und mit Stolz dann tatsächlich Bambergs Exzellenz in die Welt hinauszutragen. Und ich glaube, das gelingt mit vereinten Kräften. Sehr schön zu hören, wie viele Vereine und Netzwerke da zusammenhelfen und gut zu wissen, dass die Stadt das immer mit voller Kraft unterstützen wird.
Und stolz auf unsere Stadt sein. Ich glaube, das kriegen wir auch gut hin. Das war's für heute von uns mit BAMTalk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke wieder fürs Zuschalten. Wenn ihr ein Thema habt für uns, was wir noch gar nicht im Auge hatten, schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@bam-talk.de oder einfach in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Lennart
und Michaela.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.